Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und am Mikrofon begrüßt Sie heute Ferdinand Hauser. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In der Prager Sternwarte auf dem PET-Stream ist seit kurzem wieder das Teleskop im Einsatz. Repariert wurde die historische Gerätschaft im thüringischen Jena. Wir haben mit den Fachleuten gesprochen, die hinter der Restaurierung stehen. Außerdem schauen wir heute auf die Menschenrechte in Tschechien. Die aktuelle Lage hat nämlich jüngst wieder Amnesty International analysiert. Und wir blicken nach Leti. Nach langjährigen Bemühungen wurde dort am Dienstag nämlich die Gedenkstätte für den Roma-Holocaust eröffnet. Radio Prag International war bei der Veranstaltung dabei. Bevor wir aber in unsere aktuellen Themen einsteigen, haben wir wieder die aktuellen Meldungen für Sie. Und die kommen heute von meiner Kollegin Daniela Honigmann. Die Nachrichten.
Die Vorsitzende der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kommt am Dienstag nächster Woche nach Prag. Der Besuch ist Teil ihres Wahlkampfes, mit dem die deutsche Politikerin für die Europäische Volkspartei eine zweite Amtszeit an der Spitze des Exekutivorgans anstrebt. Wie die Presseagentur CTK berichtet, wird sich von der Leyen in Prag mit Vertretern der tschechischen Mitgliedsparteien der Europäischen Volkspartei treffen, also von den Christdemokraten und Top 09. Über das weitere Programm ist demnach noch nichts bekannt. Der ehemalige tschechische Umweltminister Jan Dusík ist zum stellvertretenden Generaldirektor für Klimapolitik der Europäischen Kommission ernannt worden. Dies teilte das Europäische Exekutivorgan am Dienstag mit. Der 48-jährige Dusík ist damit einer der höchst positionierten tschechischen EU-Beamten. Er sei erfahren und professionell, hieß es in einer Reaktion der ständigen Vertretung Tschechiens bei der EU. In deren Nachricht auf X wurde zudem auf Dusíks intensive Mitarbeit an der erfolgreichen EU-Ratspräsidentschaft Tschechiens 2022 hingewiesen. Der neueste Jahresbericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International enthält auch Kritik an Tschechien. Geflüchtete aus der Ukraine seien hierzulande im vergangenen Jahr Hasskommentaren und Diskriminierung ausgesetzt gewesen, heißt es in der Publikation. Zudem gäbe es in Bildungseinrichtungen weiterhin eine faktische Segregation von Roma-Kindern und auch die Rechtslage für sexuelle Minderheiten habe sich in Tschechien nicht verbessert. Der Jahresbericht 2023 wurde am Mittwoch veröffentlicht. Tschechien wird darin außerdem vorgeworfen, ein veraltetes Abtreibungsgesetz zu haben. Kritisiert werden auch die Waffenlieferungen an Israel, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Mehr zum Thema hören Sie in unserem heutigen Tagesecho. Fänden jetzt Parlamentswahlen in Tschechien statt, würde die derzeitige Oppositionspartei ANO von Andrej Babiš mit 32% der Stimmen gewinnen. An zweiter und dritter Stelle würden zwei derzeitige Regierungsparteien landen, nämlich die Bürgerdemokraten mit 14% und die Piraten mit 10,5%. Dies geht aus der aktuellsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Median hervor, deren Ergebnisse am Mittwoch veröffentlicht wurden. Die 5%-Hürde würden demnach auch die Oppositionspartei Freiheit und direkte Demokratie sowie die Regierungspartei STAN schaffen. Weiter hieß es, dass in Tschechien die Zustimmung für außerparlamentarische Parteien wächst. Einen Stimmenzuwachs konnten Medien zufolge die Kommunistische Partei, Pro, Psisaha, die Grünen und die Bewegung Tricolora verzeichnen. Der Animationsfilm Plevel, zu Deutsch Unkraut, ist für den Hauptwettbewerb in der Kategorie für Studentenfilme La Cinef beim Festival in Cannes ausgewählt worden. Das Werk der russischen Regisseurin Pola Kasak entstand in Produktion der Miroslav Onjicek Filmschule in südböhmischen Písek sowie des tschechischen Unternehmens Maure Film. Der im Kurzfilm dargestellte Kampf einer Gärtnerin gegen das Unkraut sei eine Allegorie auf das Bemühen, die bestehende Welt um jeden Preis bewahren zu wollen, teilt die Produktionsfirma mit. Im Wettbewerb La Cinef treten 18 Kurzfilme an. Der Sieger wird am 23. Mai bekannt gegeben. Und noch zu den Wetteraussichten. Für Donnerstag ist in Tschechien eine wechselhafte Bewölkung zu erwarten. Morgens herrscht vereinzelt Nebel. Tagsüber gibt es überall Regenschauer und mitunter auch Hagel oder Gewitter. Die Schneefallgrenze steigt im Tagesverlauf von zunächst 400 auf 800 Meter an. Zum Abend hin lassen Niederschläge und Bewölkung nach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 bis 10, im Osten bei 12 Grad Celsius.
Vielen Dank, Daniela, für den Nachrichtenüberblick. Der Weg zu der Gedenkstätte war lang und für die Überlebenden und Nachkommen teils leidvoll. Am Dienstag ist im südböhmischen Letti der Erinnerungsort an den Völkermord an den tschechischen Roma und Sinti eingeweiht worden. Mehr nun von Till Janzer.
In Letti stand während des Zweiten Weltkriegs ein Konzentrationslager für Roma und Sinti. Es war Teil der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Dass die tschechischen Roma und Sinti systematisch ermordet wurden, daran wurde zu kommunistischen Zeiten nicht erinnert. Und noch schlimmer, ab den 1970er Jahren befand sich am Ort des früheren KZ eine Schweinemastfarm.
Entwürdigend und erniedrigend war aber nicht nur die schiere Existenz der Schweinemast, sondern auch die tschechische Gesellschaft davon zu überzeugen, dass wir genauso Menschen sind und es verdienen, einen angemessenen Ort der Erinnerung an unsere toten Verwandten zu haben.
Das sagte Rudolf Murka am Dienstag. Er ist Sohn einer der wenigen Überlebenden des Völkermords an den tschechischen Roma. Am Dienstag sprach er bei der Eröffnung der neuen Gedenkstätte in Letti. Murka spielte darauf an, dass der tschechische Staat erst 2018 das Gelände aufkaufte und so die Möglichkeit für den Bau des Erinnerungszentrums schuf. Zu der Einweihung kamen auch die Spitzenpolitiker des Landes. Damit stellten sie sich demonstrativ gegen den Rassismus, der weiterhin in Teilen der tschechischen Gesellschaft zu spüren ist. Staatspräsident Petr Pavel.
Es ist mir eine Ehre, an der Eröffnung der Gedenkstätte teilzunehmen, denn wir standen jahrzehntelang in der Schuld gegenüber den Opfern des Völkermords an den Roma und Sinti in Tschechien und allen Überlebenden.
Premier Petr Fiala bekannte ebenfalls in seiner Ansprache, dass die tschechische Politik nach 1989 unverständlicherweise erst einmal untätig geblieben ist.
Wir müssen offen zugeben, dass alles viel zu lange gedauert hat. Über die Umgestaltung dieses Ortes wurde bereits vor 30 Jahren gesprochen, aber der Stadt hat den Aufkauf des Geländes lange herausgezögert. Die Gedenkstätte hätte schon viel früher hier entstehen müssen.
Letti war eines von zwei Konzentrationslagern für Roma und Sinti auf dem Boden des damaligen Protektorats Böhmen und Mähren. Das andere befand sich in Hodonín u Kunštátu in Südmähren. Das KZ in Letti wurde bereits 1940 als Arbeitslager eingerichtet und stand wie das spätere Lager in Hodonín unter Leitung der tschechischen Gendarmerie. Obwohl beide Einrichtungen maximal für mehrere hundert Menschen Platz boten, wurden hier über 1300 Roma und Sinti eingepfercht. 330 von ihnen starben an den unmenschlichen Bedingungen. Weitere 500 wurden ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort ermordet. Von den insgesamt 6500 tschechischen Roma und Sinti überlebten nur etwa 10% die Zeit des Nationalsozialismus. Aber 80 Jahre dauerte es, bis nun auch hierzulande mit einer Gedenkstätte an den Völkermord erinnert wird. Einer, der sich nach der Wende dafür eingesetzt hat, war der Roma-Aktivist Čeněk Růžička. Er konnte die Eröffnung nicht mehr erleben, weil er vor 2 Jahren bereits gestorben ist. Seine Nichte Jana Kokiova war jedoch bei der Feier am Dienstag und sagte gegenüber Radio Prag International.
Als mein Onkel vor 27 Jahren mit der Idee der Gedenkstätte kam, hat er vielleicht selbst an die Umsetzung geglaubt, aber nicht der Rest der Familie. Er hat aber mit seiner unvergleichbaren Dickköpfigkeit die Politiker auf seine Seite gezogen. Und deswegen ist es dazu gekommen.
Allerdings glaubt Jana Kokiova nicht, dass die Gedenkstätte etwa die tschechische Gesellschaft in ihrer Einstellung zu Roma grundlegend verändern könne.
Nimmt man die Menschen, die man in den Geschäften oder anderswo in der Öffentlichkeit trifft, dann halte ich das nicht für möglich. Ich würde mir aber wünschen, dass es dazu in einigen Jahren oder in der nächsten Generation kommt, dass unsere Kinder nicht mehr mit dem Stigma geboren werden, Roma zu sein, und ihre Startlinie einen Kilometer weiter hinten liegt.
Da bleibt nur zu hoffen, dass dieser Wunsch wirklich alsbald Realität wird. Wir kommen nun zu unserem zweiten Tagesecho und auch darin geht es um die Lage der Roma heutzutage in Tschechien. Denn Amnesty International hat sich jüngst wieder mit der Lage der Menschenrechte in 155 Ländern der Welt und darunter auch in Tschechien auseinandergesetzt. Der Jahresbericht wurde am Mittwoch veröffentlicht. Wie Tschechien darin abgeschnitten hat, das weiß Markéta Kachlíková.
Die Tschechische Republik ist nicht von Kritik verschont geblieben. Amnesty International widmete dem Land in seinem fast 420 Seiten umfassenden Jahresbericht anderthalb Seiten. Dort werden Tschechien die Diskriminierung von ukrainischen Geflüchteten und die Segregation von Roma-Kindern im Bildungswesen vorgeworfen. Zudem wird kritisiert, dass sich die Rechtslage für sexuelle Minderheiten infolge der Ablehnung der Ehe für alle nicht verbessert hat. Des Weiteren bemängelt Amnesty das veraltete Abtreibungsgesetz sowie die Ablehnung der sogenannten Istanbul-Konvention durch den Senat. Pavel Gruber leitet die Zweigstelle von Amnesty International in Tschechien. In den Inlandsendungen des tschechischen Rundfunks ordnete er einige Vorwürfe in den Kontext ein und hob auch Erfolge hervor.
Unser Jahresbericht ist immer kritisch. Es werden darin mehrere Problembereiche genannt. Von diesen betrachte ich die anhaltende Segregation von Roma-Kindern als ein systemisches Problem, das dieses Land für sehr lange Zeit beschädigt. Andererseits hat sich Tschechien 2023 verpflichtet, mehrere Sachen zu verbessern. Bei den Rechten von gleichgeschlechtlichen Paaren ist dies zur Hälfte gelungen. Sehr positiv ist, dass die Definition von Vergewaltigung verändert wurde. Die Umsetzung der Verpflichtung, körperliche Strafen an Kindern zu verbieten, ist hingegen nicht gelungen.
Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Rezession und der steigenden Inflation seien die Ukrainer in Tschechien Opfer von Hasskommentaren, Schikanen und Hassverbrechen geworden, wird in dem Bericht an einer Stelle festgestellt. Dazu betont Gruber, dass die Solidarität der Gesellschaft nach wie vor sehr hoch sei. Dies sei aber kein Grund, vor bestimmten Problemen die Augen zu verschließen.
Einzelpersonen waren Hasskommentaren und Gewaltattacken ausgesetzt, wobei wohl der zunehmende Trend am meisten Besorgnis hervorruft. Zudem ist die Integration von ukrainischen Schülern, insbesondere an weiterführenden Schulen, wenig erfolgreich. Die Beschäftigungsrate bei ukrainischen Geflüchteten ist ziemlich hoch. Die Arbeit entspricht aber größtenteils nicht ihrer Qualifizierung. Bohužel drtivé většině
vlastně neodpovídá kvalifikaci těch lidí. Gruber hält die anhaltende Segregation von Roma-Kindern in tschechischen Schulen für das größte menschenrechtliche Problem in der tschechischen Gesellschaft. Dies zu beheben sei eine der Herausforderungen für die Regierung in nächster Zeit.
Sehr gut ist, dass das Bildungsministerium im Januar dieses Jahres ein Papier veröffentlicht hat, in dem Maßnahmen genannt werden, um dies zu ändern.
Ebenso hat sich die Regierungskoalition verpflichtet, das Gesetz zu ändern, demzufolge eine Sterilisierung bei einer Geschlechtsänderung nötig ist. Die Novelle könnte noch in der laufenden Legislaturperiode im Parlament behandelt werden, so Gruber. Der Bericht beschäftigt sich des Weiteren mit dem Einfluss von Technologien und künstlicher Intelligenz auf die Menschenrechte.
Es geht darum, inwieweit die tschechische Polizei Technologien zur Gesichtserkennung nutzt oder nutzen wird und inwieweit dies transparent erfolgt. Und der letzte Punkt ist der Klimaschutz, für den Tschechien sehr wenig tut.
Amnesty International bezeichnet außerdem Waffenlieferungen an Israel, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als unverantwortlich. da die Gefahr bestehe, dass sie für schwere Verstöße gegen die Menschenrechte und gegen das humanitäre Völkerrecht eingesetzt werden.
Und von den Menschenrechten kommen wir nun zu einem fast schon unpolitischen Thema. Bald schon wird nämlich das größte und älteste Teleskop der Sternwarte auf dem Prager Petrin wieder der Öffentlichkeit dienen. 2 Jahre lang wurde es in Jena bei einer Spezialfirma General überholt. Mitte April kehrt es unter Begleitung deutscher Techniker wieder an seinen ursprünglichen Ort zurück. Till Janzer weiß mehr über das Gerät und die Ausbesserungsarbeiten.
Schauplatz.
Die Hauptkuppel der Stefanik-Sternwarte in Prag. Michael Böhr betätigt den Schalter und lässt den Kuppelspalt auffahren. Er dürfe das, sagt er, auch wenn der Chef der Sternwarte noch nicht da sei. Denn seine Firma hat das wichtigste und größte Teleskop hier General überholt.
Das ist ein Zeiss-Doppelrefraktor. Eigentliches Baujahr war mal 1908, ursprünglich aufgestellt in Wien. Bei einem Hobbyastronomen, den Herrn König, im Prinzip 2 Fernrohre, eins mit 18 cm, eins mit 21 cm Öffnungsweite.
Bei der Firma 4H Jena Engineering wurde das Gerät 2 Jahre lang ausgebessert. Und weiter Geschäftsführer Böhr.
Das Gerät haben wir im Jahr 2022, also eigentlich jetzt genau vor 2 Jahren, abgeholt, haben es komplett restauriert und haben einen Teil auch modernisiert. Wobei es natürlich hier dann immer darauf ankam, dass wir sozusagen die Modernisierung so vornehmen, dass wir eigentlich den Charakter des Gerätes nicht verändern, beziehungsweise auch die Ansicht des Gerätes eben so lassen, dass eben diese Modernisierung nicht groß auffällt, aber eben trotzdem sozusagen die Funktion ein bisschen erweitert wird, dass wir eine elektrische Steuerung mit dran haben. Und ansonsten sollte das Gerät im Prinzip so erhalten bleiben, wie es eigentlich ursprünglich mal gebaut war.
Konkret bedeutet das für den Betrieb, man richtet zunächst einmal per Hand eines der beiden Fernrohre auf den Himmelskörper, den man ansehen möchte. Da sich die Erde aber bewegt, reicht das nicht.
Dann wird die Steuerung eingeschaltet und dann wird das sozusagen automatisch nachgefahren, sodass sie dann wirklich in der Lage sind, den Stern, die Sonne, je nachdem, was sie eben beobachten wollen, dann eben entsprechend dann auch wirklich die ganze Zeit mit zu beobachten. Das ist so dann die Zielsteuerung eigentlich auch mit dabei, ne?
Für die Generalüberholung wurde das Teleskop bis auf die kleinste Schraube auseinandergenommen, und zwar in den Hallen der Firma in Jena. Abbau und Transport waren anspruchsvoll, denn die Gesamtanlage wiegt 5,5 Tonnen. Ein Kran war nötig, um sie aus der Kuppel zu hieven und auch, um das Gerät nun Mitte April an seinem angestammten Platz wieder zu installieren. Es sei erst die 2. Restaurierung des Zeiss-Doppelrefraktors in dessen langer Betriebszeit gewesen, sagt der Leiter der Stefanik-Sternwarte Tomasz Prosecki bei einem Gespräch in seinem Büro.
Ten čas natrával postupně, prostě tomu dalekohledu je víc než 100 let. Na hvězdárně slouží.
Die Zeit dafür war langsam reif. Das Gerät ist über 100 Jahre alt und dient seit 1930 unserer Sternwarte als Hauptteleskop. Die bisher einzige größere Restaurierung fand Mitte der 1970er Jahre statt. Damals war es aber illusorisch, dies im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit zu bewerkstelligen. Daher war nun eine Generalüberholung einfach nötig.
Die Ausbesserungsarbeiten haben rund 6 Millionen Kronen gekostet. Das sind etwa 240.000 Euro. Da die Sternwarten und Planetarien in der tschechischen Hauptstadt öffentliche Institutionen sind, kam das Geld vom Prager Magistrat. Warum aber hat es Sinn, ein solch altes Gerät umständlich restaurieren zu lassen? Tomasz Prosecki.
Für uns hat das Teleskop eine grundlegende Bedeutung und mittlerweile auch eine historische Dimension. Es ist ein wunderschönes technisches Denkmal. Das heißt, es hat sowohl einen faktischen als auch einen symbolischen Wert. Schließlich ist es fast seit Beginn des Betriebs der Sternwarte hier.
Auch Michael Böhr betont die technische Geschichte.
Das ist ja auch immer wieder faszinierend, was eigentlich schon vor 100 Jahren gebaut worden ist und mit welchen damals ja auch primitiven Mitteln solche Geräte aufgebaut worden sind, die eben dann doch schon für Beobachtungen im Weltall und so weiter genutzt werden konnten. Und diese Technik zu erhalten und auch für Nachfahren zu zeigen, was gebaut worden ist, was unsere Vorfahren alles schon auf die Reihe gekriegt haben, das ist eigentlich das Faszinierende dabei.
Die Konstrukteure von Zeiss, die diese Geräte entwickelt haben, die haben ja Pionierarbeit geleistet in der Astronomie. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und das sind die Grundlagen auch für alle diese Geräte, die jetzt im Weltraum zu Erkenntnissen führen.
Ergänzt Manfred Koch von 4H Jena Engineering. Die Firma wurde 1994 gegründet und hat 2004 vom Hersteller Carl Zeiss das Geschäftsfeld übernommen, astronomische Großgeräte zu warten und auszubessern. Michael Böhr.
Was wir so kennen hier in Europa, sind wir eigentlich fast die Einzigen, die sowas machen. Wir haben auch von der Seite her schon relativ viele Geräte restauriert. Es gibt nicht sehr viele Firmen, weil das Segment relativ klein ist, weil das eben sehr lange dauert, bis mal so ein Gerät dann wirklich in Auftrag gegeben wird, dass es überholt wird. Aber wir haben uns im Prinzip darauf spezialisiert, machen das schon seit über 20, 30 Jahren. Ja, und es kommen immer wieder neue Geräte von solchen Großgeräten bis auch auf kleinere Fernrohre, was eben dann sozusagen wir bei uns in der Firma dann entsprechend mitmachen.
Beim Zeiss Doppelrefraktor in Prag handelt es sich laut Tomasz Prosecki im Übrigen um den einzigen aus dieser Reihe, der immer noch in Betrieb ist. Dabei habe es 7 weitere gegeben, sagt der Leiter der Sternwarte. Die Geschichte seiner Beschaffung ist ebenfalls interessant.
Das Teleskop wurde in Jena hergestellt, also dort, wo es jetzt auch ausgebessert wurde. Gefertigt wurde es für den Wiener Selenographen Rudolf König. Nach seinem Tod wusste die Witwe nicht so recht, was sie mit dem Gerät anfangen soll. Zufälligerweise suchte gerade die Tschechische Astronomische Gesellschaft nach einem zentralen Beobachtungsgerät für die damals neu gebaute Stefanik-Sternwarte. Deswegen kam das Teleskop hierher. Um den Kauf zu finanzieren, wurde eine Geldsammlung veranstaltet wie für das Nationaltheater in Prag im 19. Jahrhundert, denn das Gerät kostete rund 100.000 damalige Kronen, was nicht gerade wenig war. Selbst Staatspräsident Masaryk spendete für die Anschaffung oder auch der Verlag Melantrich und das Geldhaus Živnobanka.
Na jeho zakoupení přispíval prezident Masaryk a Melantrich, Živnobanka a podobně.
Seitdem haben die Prager eine eigene Beziehung nicht nur zur Sternwarte auf dem Petschin aufgebaut, sondern auch zu dem heute größten und ältesten Teleskop dort. Das hat ebenfalls Michael Böhr beobachten können.
In Prag haben wir festgestellt, dass hier wirklich ein sehr großes Interesse ist, auch an diesem Gerät selber. Haben wir gemerkt, wo wir es abgebaut haben, was da hier an Menschen da war, die das beobachtet haben, auch jetzt, wo wir das Gerät hergebracht haben.
Allerdings ist das Teleskop in seiner Anwendungsbreite heutzutage eingeschränkt, anders als noch Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre bei seiner Installation. Deswegen hat die Sternwarte nicht nur die Restaurierung des alten Apparats, sondern auch die Entwicklung eines neuen, hochmodernen elektronischen Gerätes vornehmen lassen. Tomasz Prosecki erläutert.
Das Teleskop in der Hauptkuppel, das nun zu uns zurückgekehrt ist, leistet zwar bei der Beobachtung heller Himmelskörper einen guten Dienst, also vor allem beim Mond, der Sonne und den Planeten. Bei den nicht so stark leuchtenden Objekten besteht aber mittlerweile das Problem, dass wir uns fast im Zentrum Prags befinden. Als die Sternwarte vor fast 100 Jahren entstand, lag sie noch am Rand der Stadt. Prag ist allerdings stark weitergewachsen, sodass der Lichtsmog die Beobachtungsmöglichkeiten an diesem Ort beeinträchtigt. Genau für diese Gegebenheiten wurde ein elektronisches Teleskop entwickelt, das wir während der Zeit der Restaurierung in der Hauptkuppel aufgestellt hatten. Es ermöglicht ein sehr viel besseres Bild als ein klassisches Gerät bei der Beobachtung von sogenannten Deep-Sky-Objekten. Das neue Teleskop wurde nun demontiert, wird aber ab Jahresmitte in der westlichen Kuppel wieder in Betrieb genommen.
Unter dem englischen Begriff Deep Sky sind all jene Himmelsobjekte zusammengefasst, die sich außerhalb unseres Sonnensystems befinden, aber keine einzelnen Sterne sind. Unter anderem sind dies Sternenhaufen, Nebel und Galaxien. Das große alte Teleskop hatte im Übrigen 2 Fernrohre. Eines davon dient der Sonnenbeobachtung. Jürgen Heines, Bereichsleiter Astro bei der 4H Jena Engineering, und erläutert.
Das Sonnenbild wird auf diesen weißen Schirm projiziert und dort sieht man letztendlich die Sonne mit ihren entsprechenden Ausbrüchen dann als Schwarz-Weiß-Bild.
Erstmals nach 2 Jahren können dies die Besucher der Sternwarte am Samstag, den 4. Mai, wieder erleben. Der Termin wurde mit Bedacht gewählt, denn damit werden gleich 2 Jubiläen begangen. 105 Jahre seit dem Tod des tschechoslowakischen Staatsgründers Rastislav Stefanik, der auch Namensgeber des Astronomischen Observatoriums war, sowie 95 Jahre seit der ersten Öffnung dieser Beobachtungsstelle für Besucher.
Till Janzer hat über das Teleskop berichtet, durch das die Sternwarte auf dem Petrin nun noch einmal mehr einen Besuch wert ist. Für heute ist die Sendung von Radio Prag International damit an ihrem Ende angelangt. Morgen hören Sie bei uns unter anderem den neuen Teil unserer Serie Auf den Spuren von Franz Kafka. Darin stellen wir Ihnen das Prag des Schriftstellers vor. Mein Name ist Ferdinand Hauser und ich werde nun auch gleich auf den Spuren von Franz Kafka wandeln und mich durch die Prager Altstadt nach Hause begeben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal.